DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Am 28. Februar ist der internationale Tag der seltenen Erkrankungen. Darum geht es bei uns heute. Eine solche Erkrankung ist das Guillain-Barré-Syndrom. Und ich spreche mit Christine Mundlos von der Organisation AXE, der Allianz chronischer seltener Erkrankungen. Gestern noch topfit, dann grippeähnliche Symptome und plötzlich geht gar nichts mehr. Innerhalb von Tagen kommt es zu Lähmungen ohne einen erkennbaren Auslöser. Das kann das Guillain-Barré-Syndrom sein. Es gehört zu den seltenen Erkrankungen. Das Ganze ist natürlich sehr beängstigend und der Betroffene muss so bald wie möglich zu einem Arzt. Der muss dann umgehend Untersuchungen durchführen. Der Patient muss schnellstens eine entsprechende Therapie für diese Autoimmunkrankheit beginnen. Die Erkrankung reicht von leichten Schmerzen und leichter Muskelschwäche bis hin zu Lähmungen, die etliche Wochen dauern können, sich dann aber wieder zurückbilden. Fabian Schmidt hat einen jungen Mann getroffen, der diese Autoimmunerkrankung durchgemacht hat.
Carsten Kollberg ist ein athletischer Typ. Er ist Meister für Bäderbetriebe im Freibad von Bad Honnef. Als Ausbilder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft konnte er noch vor kurzem ohne weiteres 100 Meter in einer Minute schwimmen. Er ist auch aktiver Taucher. Kaltes Wasser, starke Strömung, Dunkelheit und Tiefe machen ihm kaum etwas aus. In seinem Beruf muss er gegen Infektionskrankheiten immunisiert sein, denn im Freibad und als Ersthelfer kann es immer wieder vorkommen, dass er mit Blut oder Fäkalien in Kontakt kommt.
Über meinen Arbeitgeber kriege ich ja regelmäßig meine arbeitsmedizinischen Untersuchungen und da wurde dann halt festgestellt, dass mein Impfschutz wahrscheinlich nicht mehr gegeben ist. Und so habe ich dann halt eine Hepatitis B-Auffrischung bekommen. Das habe ich schon öfter bekommen. Das war bis jetzt nie so das Problem.
Doch diesmal bekam er einige Tage nach der Impfung erkältungsähnliche Symptome. Schnupfen, Husten, Halsschmerzen. Eine Woche später wurden die Symptome grippeähnlich mit leichten Fieberschüben, Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen. Dann spürte er Schmerzen, wenn er mit den Füßen auftrat. Sein Hausarzt gab ihm daraufhin Antibiotika und verordnete Bettruhe.
Er meinte so, es wären 5 Tagen vorbei, ich sollte mich ins Bett legen und alles wäre gut. Ein Tag später war es dann so, als ich dann aus dem Bett aufstehen wollte, dass es schon nicht mehr ging. Da habe ich dann so das erste Mal leichte Panik bekommen, weil man hat halt das Handy nicht immer direkt auf dem Nachttisch liegen, sondern es lag dann noch im Wohnzimmer und da kam ich dann erstmal nicht dran, sodass ich dann mich erstmal so seitlich aus dem Bett habe rollen müssen, ins Wohnzimmer gekrabbelt bin, wo mein Handy lag und dann habe ich meine Freundin mal angerufen, dass er doch noch mal bitte vorbeikommen soll, dass es mir nicht so gut geht.
Als Carsten kurz darauf in die Notaufnahme der Uniklinik Bonn kam, saß er im Rollstuhl. Seine Beine konnte er nicht mehr spüren und auch ein Arm war schon gelähmt.
Also war auch kein Sitzplatz mehr frei, deswegen war ich schon froh, dass ich einen Rollstuhl bekommen habe. Und ja, ich bin dann halt durchgeschoben worden, hatte dann im Gang vom der Notaufnahme rechts und links neben mir noch 2 Patienten gehabt, die wahrscheinlich in so einem Autounfall verwickelt waren, die dann auch recht schlecht aussahen. Und dann kam ein junger Arzt vorbei und meinte so, wir haben hier jemanden, der braucht ganz dringend Hilfe. Um den müssen wir uns jetzt als erstes kümmern. Und dann hatte ich so rechts und links mir die Jungs angeguckt und habe gedacht, oh, die sehen wirklich nicht gut aus. Und dann guckte er mich an und meinte so, nee, wir meinen Sie. Und da ist das erste Mal so, wo ich mir gedacht habe, ups, vielleicht ist das doch schlimmer, als ich mir das vorgestellt habe.
Die Diagnose der Ärzte lautete Guillain-Barré-Syndrom oder kurz GBS. Das ist eine Entzündung der Nervenwurzeln und der peripheren Nerven. Genauer genommen der Myelinscheide, einer Isolierschicht aus Fett und Protein. Sie umgibt die Nervenzellen und macht es möglich, Signale rasend schnell durch die Nervenbahnen zu leiten. Ist die Myelinscheide entzündet, können die Nerven Reize kaum noch transportieren. Carsten kam in die Neurologie. Dort leitet Professor Ulrich Wüllner die Sektion Bewegungsstörungen. Regelmäßig werden in der Neurologie Patienten mit GBS behandelt, etwa 2 bis 3 Mal pro Monat. Die Entzündungskrankheit tritt wahrscheinlich nur auf, wenn eine bestimmte Veranlagung und verschiedene andere Faktoren zusammenkommen.
So eine Reaktion des Immunsystems kann zum Beispiel im Anschluss an Durchfallerkrankungen oder Erkrankungen der oberen Atemwege auftreten. Und es gibt auch eine Reihe von Mikroben, die das Immunsystem leichter dazu bringen können, so eine fehlgesteuerte Reaktion zu betreiben als andere. Dazu gehören zum Beispiel die Erreger des Durchfalls mit dem Namen Campylobacter.
Nur einer von mehreren hunderttausend Menschen erleidet in seinem Leben GBS. Noch viel seltener ist eine solche Reaktion infolge einer Impfung. Dann trifft es etwa einen in einer Million.
Möglicherweise werden solche Impfreaktionen auch von Begleitstoffen ausgelöst. Es kann sich sowohl um die Aluminiumbestandteile oder um die Gelatinebestandteile, die von verschiedenen Knorpeltieren gewonnen werden, handeln.
GBS ist eine Autoimmunerkrankung. Aber warum greift das Immunsystem überhaupt plötzlich die eigenen Nervenzellen an? Mit dieser Frage befasst sich der Immunologe Dr. Julian Zimmermann, ein Kollege von Professor Wüllner.
Das Immunsystem ist hochspezialisiert und ist eigentlich darauf trainiert, Oberflächen zu erkennen. Wir brauchen das Immunsystem, um körperfremde Substanzen zu erkennen, Viren, Bakterien, Pilze. All das wollen wir abwehren. Und das macht das Immunsystem, indem es sich spezifisch Oberflächenstrukturen anguckt und dann dagegen eine Immunantwort aufbaut.
Bei einer Autoimmunerkrankung wie GBS tarnen sich die Eindringlinge mit einer Oberfläche, die der von körpereigenen Strukturen ähnelt.
Zum Beispiel dieser Campylobacter ist ein Bakterium und Oberflächenstrukturen sehen ganz ähnlich aus wie die Myelinscheide. Und auf einmal kommt es dazu, dass das Immunsystem, was sonst die Myelinscheide absolut in Ruhe lässt, die Myelinscheide erkennt und dagegen dann vorgeht und dabei die Zellen auch zerstört.
Um herauszufinden, ob die Lähmung auch wirklich ein GBS ist, können die Ärzte auf drei Diagnoseverfahren zurückgreifen. Durch eine elektrophysiologische Untersuchung lässt sich messen, ob die Nervenleitgeschwindigkeit verändert ist. Hinzu kommt die Bildgebung, sagt Oberarzt Wüllner.
Die Kernspintomographie des Rückenmarkes und der dort austretenden Nervenwurzeln zeigt uns die Entzündungsreaktion im Bereich der Nervenwurzeln. Und diese Entzündungsreaktion, die findet ihren Niederschlag auch im sogenannten Nervenwasser. Fachausdruck Liquor.
Das wird dem Rückenmark entnommen. Überschreiten die Eiweißbestandteile des Nervenwassers im Vergleich mit den darin enthaltenen Abwehrzellen einen bestimmten Wert, wissen die Ärzte, dass es GBS ist. Das Guillain-Barré-Syndrom kann tödlich enden. Etwa wenn die Lähmung nicht nur die Beine und Arme, sondern auch lebenswichtige Teile des Nervensystems erreicht, die Atmung, Blutdruck und Herzschlag regeln. Damit es nicht so weit kommt, kontrollieren die Ärzte die Lebensfunktion des Patienten kontinuierlich und schließen ihn im Notfall an ein Beatmungsgerät an. Gleichzeitig unterstützen sie die Heilung, entweder durch eine spezielle Blutwäsche, bei der das Blutserum von Antikörpern gereinigt und ersetzt wird, oder durch die Gabe von Immunglobulinen. Im Fall von Carsten haben sie sich für das zweite Verfahren entschieden und Immunglobuline verabreicht.
Das sind gepoolte Antikörper von Blutspendern. Und wenn wir in einer hohen Konzentration dem Patienten diese Immunglobuline zuführen, konnte gezeigt werden, dass der Erkrankungsverlauf des Guillain-Barré-Syndroms milder und kürzer ist.
Möglicherweise verdrängen die gespendeten Antikörper die körpereigenen Antikörper. Sie haben die Entzündung ausgelöst. Und die gespendeten Antikörper, die Immunglobuline, verhindern, dass noch mehr Nervenzellen geschädigt werden. Dies ist aber nur eine stark vereinfachte Erklärung. Was sich genau beim Heilungsprozess abspielt, wissen die Ärzte in Wirklichkeit nicht.
Also das, was wir sagen können, ist, wir geben die Immunglobuline und die Erkrankung verläuft kürzer. Das ist das, was ich Ihnen sicher sagen kann.
Ist das Schlimmste überstanden, müssen die Patienten aktiv mithelfen, ihre Nerven und Muskeln wieder zu aktivieren. Als er nach 2 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hatte Carsten 11 Kilogramm abgenommen. Das meiste davon war Muskelmasse. Er konnte nur einige Meter mit dem Rollator laufen. Alle Bewegungen musste er neu erlernen und trainieren.
Mit dem Arm habe ich neue Übungen gemacht, dass ich die Haptik, also das Greifen und so neu gelernt habe. Ich war in der Schreibschule wieder, habe wieder wie in der Grundschule angefangen, den Stift zu halten, wieder neu zu lernen, zu schreiben. und zu fühlen, was stumpf ist, was glatt ist, was warm ist, was kalt ist. Also am Anfang habe ich mich zum Beispiel in der Klinik gewundert, dass an den Wasserhähnen überall Vorsicht heißt, Verbrühungsgefahr stand, bis ich dann gemerkt habe, dass ich gar nicht das merke, wenn ich jetzt den Wasserhahn andrehe, mir die Hände wasche, dass das am rechten Arm gar nicht warm ist, das Wasser, oder heiß.
3 Monate später fühlt sich Carsten wieder fast gesund. In der Reha hat er hart an sich gearbeitet, viel Sport getrieben, Nerven und Muskeln wieder aufgebaut.
Das hat mir eigentlich recht gut getan, so dass ich mittlerweile wieder sehr gut dastehe von meinen Körperwerten. Ich bin noch nicht 100%ig da, wo ich vorher war, aber ich habe sicherlich 90% schon erreicht.
Carsten schwimmt wieder und war auch schon wieder tauchen. Noch ein halbes Jahr lang wird er zur ambulanten Reha gehen. Und wenn die abgeschlossen ist und alles weiterhin gut geht, schafft der ambitionierte Schwimmer sicher bald auch wieder die 100 Meter in einer Minute.
Carsten Kollberg läuft also schon wieder fast zu alter Form auf. Aber nicht alle seltenen Erkrankungen laufen so glimpflich ab. In der Europäischen Union gilt, es handelt sich um eine seltene Erkrankung, wenn von 10.000 Menschen nicht mehr als 5 betroffen sind. In Deutschland sind das nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit etwa 4 Millionen Menschen. Weltweit gibt es rund 8.000 unterschiedliche seltene Erkrankungen. Den Seltenen eine Stimme geben. Menschen mit seltenen Erkrankungen brauchen uns, so der Verein Achse. Er kümmert sich um Betroffene und deren Angehörige. Ich habe mit Dr. Christine Mundlos von Achse über die sogenannten Weisen der Medizin gesprochen und sie zunächst einmal gefragt, worin sie die Hauptaufgaben des Vereins sieht.
Die Achse versteht sich als Plattform für die Anliegen von den Betroffenen mit seltenen Erkrankungen. Sei es Betroffene, die organisiert sind in Vereinen, also wie unsere Mitgliedsvereine, oder auch Betroffene, die sozusagen einfach Ansprechpartner benötigen für ihre Fragestellen zu seltenen Erkrankungen. Gleichzeitig sind wir auch ein Sprachrohr nach außen, indem wir das Thema seltene Erkrankungen in die Öffentlichkeit bringen, an alle relevanten Player im Gesundheitssystem, natürlich auch an die Öffentlichkeit, an die Breite, um auf die Probleme dieser Betroffenen, dieser Patienten und ihrer Familien aufmerksam zu machen. Ein bisschen empfinden wir uns gelegentlich auch als, sag ich jetzt mal, als der Stachel im Fleisch der Gesundheitspolitik, weil wir natürlich auf die Unzulänglichkeiten in unserem Gesundheitssystem aufmerksam machen, mit denen sich unsere Betroffenen so in ihrem Alltag umschlagen dürfen.
Was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen Menschen zu Ihnen kommen?
Also das fängt einmal dabei an, die Diagnose für die eigene Erkrankung zu bekommen. Das sind ja alles, die seltenen Erkrankungen sind in der Regel sehr komplexe Erkrankungen und sind in der Medizin, da sie selten sind, ja nicht so gut bekannt. Und damit heißt es auch, dass man viel weniger Experten hat, die die Diagnose stellen können. Und die Patienten laufen sehr lange durchs System von Arzt zu Arzt, bis sie dann ihre Diagnose haben. Steht die Diagnose, ist meist das Problem da, dass es keine heilende Therapie gibt, sondern eher dann systematische Therapien sozusagen angewendet werden müssen, die dann auch wiederum interdisziplinäre Zusammenarbeit von Therapeuten benötigen, so wie vorher die Diagnosestellung in der Regel interdisziplinäre Zusammenarbeit von Medizinern benötigt, damit man sie stellt.
Diagnose, das ist ja dann der erste Schritt. Es ist sicher wichtig, dem Kind einen Namen zu geben.
Wir hören immer wieder auch oft von ärztlicher Seite so das Argument oder die Frage, warum bedarf es so dringend einer Diagnose, um, weiß ich, wenn man der Patient im Endeffekt, wenn es überhaupt gar keine heilende Therapie gibt. Aber wir kriegen dann von unseren Betroffenen zurückgespiegelt, dass in dem Moment, also das vorher ist es ja immer ein Fragezeichen. Man hat Symptome, die unklar sind. Man muss sich wegen dieser Symptome, ist man krank, ist dann teilweise nicht in der Lage zu arbeiten und ist eigentlich auch nicht in der Lage, richtig am normalen Leben teilzunehmen und kommt immer in so eine Rechtfertigungsposition. Und kann doch nicht mal sagen, warum das so ist, weil es gibt ja keine Diagnose. Also in dem Moment, wo dem Kind einen Namen gegeben wurde, man hat das jetzt sozusagen klassifiziert und man kann dann von da aus neu in sein Leben gehen.
Die meisten Menschen haben ja eine ungeheure Odyssee hinter sich. Haben Sie da mal ein konkretes Beispiel von einer Person, wo es wirklich, die wirklich einen Spießrutenlauf mitgemacht hat?
Also was ich immer ein sehr, wie man neudeutsch sagen würde, krasses Beispiel finde, ist der Gründer des Café Einsteins unter den Linden hier in Berlin, der eine seltene Erkrankung hat. Bei dem hat es 50 Jahre gedauert, bis die Diagnose gestellt wurde. Da war er auf dem Operationstisch und zur Transplantation im Krankenhaus und da wurde die Diagnose von ihm gestellt. Und dann wusste man auch, was seine Probleme waren und natürlich war all das, was da sozusagen ihn auch ins Krankenhaus gebracht hat, war die seltene Erkrankung, die dann diagnostiziert wurde.
Welche Krankheit war das dann im Endeffekt?
Das war Morbus Fabry. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, die man therapieren kann. Es gibt eine Enzymersatztherapie dafür. Das ist eine schwere Stoffwechselerkrankung, die auch ganz viele Organe mit einbezieht.
Es gibt doch vermutlich große psychische Probleme bei diesen Menschen.
Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dieser lange Zustand des Ungewissen, dass ich nicht weiß, ich fühle mich nicht gut und es kann mir kein Arzt sagen, was die Ursache für dieses Nicht-Gut-Fühlen ist. Dann ist es auch so, seltene Erkrankungen entwickeln sich ja meist weiter, die bleiben oft nicht an einer Stelle stehen, sondern die entwickeln sich weiter und dann, das heißt, die verändert sich auch noch, die Erkrankung, und immer noch weiß man nicht, was es ist. Und man kann nicht so aktiv wie ein Gesunder am Leben teilnehmen. Und irgendwann ist ja die Geduld immer der Menschen außen herum, sei es derer, da wo man arbeitet oder auch innerhalb der Familie, ist ja irgendwann dann auch aufgebraucht, wenn man dann so sagt, naja, so, jetzt reißt dich doch mal zusammen. Also ich meine, es muss ja irgendwann auch mal ein Ende haben, ja. Und dann ist es so, dass die Tendenz natürlich schnell da ist, dass man sagt, ja, das ist jetzt gar nichts Somatisches, sondern derjenige hat was an der Psyche, der beschäftigt sich nur mit sich selber. Wenn man ein Leben lang mit einer Erkrankung leben muss, darf man dem Patienten grundsätzlich zugestehen, dass sie da irgendwann auch auf eine Weise dran leiden, die natürlich sozusagen das Gemüt betrifft. Wenn einem dann halt die Zeit fehlt, was ja allen Orten jetzt so ist, ob in Kliniken oder in Praxen, sich dem Patienten dann auch mal einfach ausreichend zu widmen, ihm zuzuhören und dann sich wirklich einen Eindruck davon zu machen, dann wird diese Keule der Psychosomatik natürlich relativ schnell geschwungen.
Vielen Dank. Christine Mundlos vom Verein Achse, der sich um seltene Erkrankungen kümmert. Das war's für heute. Nächste Woche ist die Wissenschaft dann wieder dran. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.